Genau. Nummer zwei sein, das soll heute die Botschaft sein. Und was für einen Einfluss hat man, wenn man nur das Nummer zwei ist und nicht das Nummer eins? Das ist eine Frage, die einem schnell mal bewegen kann. Und was in dem Zusammenhang natürlich auch spannend ist, ist, wie schafft es denn Gott überhaupt, den Plan, den Rettungsplan, den er mit dieser Erde hat, auszuführen? Das kennt er ja alles allein, ohne Problem. Aber es war nicht seine Idee gewesen, nie seine Idee gewesen. Also die Frage ist natürlich, wie führt er seinen Plan aus, sodass er mit allem, was in der Geschichte passieren soll, ans Ziel kommt. Und glücklicherweise oder, gibt es da ein paar Vorbilder in der Bibel, die helfen, die Frage zu beantworten. Weil man kann über so viele Menschen, so viele verschiedene Menschen sehen, dass Gott nie etwas gemacht hat, ohne Menschen vorher zu involvieren. Gott sagt, es passiert nichts auf der Erde, ohne dass er das prophetisch vorher kundtut. Nichts. Alle seine Pläne werden ausgeführt, indem er mit den Menschen in eine Interaktion tritt. Eigentlich wäre es seine Idee, dass die Menschen all die Beiträge leisten, die es braucht, und er eigentlich nur die Lücken ausfüllt, wo sie irgendwo ein bisschen Hilfe braucht. Weil er hat von Anfang an die Erde geschaffen als Erbe für den Mensch. Und hat ihm gesagt, du und du auf dieser Erde regieren. Du und der Garten, den ich geschaffen habe, ist ja nur eine kleine Insel gewesen, ausbreiten über den ganzen Erdball. Also muss es irgendwo außerhalb von Eden etwas gehabt haben, das nicht so war wie Eden selber. Und es ist dort schon die Idee gewesen, dass Adam und Eva all das, was zu Eden gehört hat, ausbreitet über die ganze Erde. Das wäre die Idee gewesen. Ist im ersten Anlauf nicht gegangen. Der Mensch hat noch müssen lernen, dass es sich lohnt, sich freiwillig für Gott zu entscheiden und ihm nachzufolgen und den Plan auszuführen. Und er hat dann recht viele Etappen in der Geschichte gegeben, bis mit dem Tod von Jesus am Kreuz eigentlich man wieder dort aufgesetzt hat, wo der Adam und Eva vor dem Konsumieren von der Frucht ausgesetzt haben. Das ist eine ganz krasse Situation und das ist etwas ganz Wichtiges, das zu verstehen. Das heisst, wenn wir wissen wollen, wie Gott mit seinem Plan zum Ziel kommt, dann ist die Antwort die, er kommt mit dir und mir zum Ziel. Und dann sind wir natürlich schnell da, machen unsere Nabelschau, schauen uns ab und sagen, aber was kann denn ich schon bewegen? Mit Millionen von anderen Menschen, oder, ist das eine von den Antworten. Und ich glaube nicht, Mose hat das auch schon gesagt. Und der Gideon hat das gesagt. Und so viele andere haben gesagt, wer bin ich schon, was kann ich schon bewegen? Und ich denke, etwas vom Wichtigsten, was wir daraus lernen können und was wir heute auch nochmal tiefer anschauen wollen, das ist eine Lüge. Und sie hat viel zu viel Einfluss in unserem Leben. Eine Lüge, die wir wegwerfen müssen, weil wir mit unserem Glauben an Jesus Christus zu Söhnen und Töchter geworden sind vom Vater im Himmel, der König ist. Und die Tragweite von dem ist uns so oft im Alltag nicht bewusst. Die Tragweite davon, ich bin ein Königskind, mein Papa regiert über das gesamte Universum und er will mit mir all das, was der Feind zerstört hat, wiederherstellen. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Und er hat gesagt, ich erwarte von euch, dass ihr in diesen Fußstapfen anlauft und dass durch euch grössere Werke, grössere Zeichen, Wunder, grössere Wiederherstellung passiert, weil ich gehe zum Vater. Mein Job ist jetzt erledigt. Jetzt habe ich alles da, dass ihr wieder beim Garten Eden könnt aufsetzen und das, was als Samen in jeden von uns hineingelegt wurde, ist mit der Bekehrung. Da ist der Garten Eden. Man hat letztens jemanden mal gefragt, weisst du, wo der ist, könnte man den noch entdecken? Und ich sagte, ja, vielleicht auch nicht, aber es ist gar nicht so relevant, weil das, was in Eden war, ist in deinem Herz eingepflanzt worden mit der Bekehrung. Wenn du den Garten Eden suchst, dann nimm dir eine Zeit mit dem Heiligen Geist und tauch in deinem Herz hinein, in den Garten hinein und du wirst ihn finden. Du kannst Gott dort drinnen begegnen. Und das Ziel ist immer noch, dass sich der Garten ausbreitet. Und er breitet sich dort aus, oder? Wo du stehst, wie das der Remo so schön gesagt hat, mitten im Geschäft rein, mitten in der Familie im Alltag. Egal wo, das spielt gar keine Rolle. Jedem von uns ist der Ring an den Finger gesteckt worden von der Autorität, von der Kraft, aber auch von der Weisheit. Zugang zu Ressourcen, Mittel und Möglichkeiten ohne Grenzen. Jeder von uns hat den Ring am Finger. Aber zu oft gelingt es am Find, uns in eine Nabelschau zu bringen und statt unseren Blick zu erheben und zu sehen, wer auf dem Thron sitzt, schauen wir uns ab und haben das Gefühl, was kann ich schon bewegen. Aber mein Blick soll gerichtet sein auf ihn, was kann er durch mich bewegen. Und das ist alles möglich. Alles ist möglich. Da gibt es keine Limit und keine Grenzen. Das ist das Thema, wo wir so zumindest in uns bewegen. Das ist unsere Berufung. Und wir wollen heute ein bisschen uns damit beschäftigen, eben, wie man auch als Nummer zwei Einfluss hat. Ups. Strom hilft sehr. Ja, wunderbar. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann hat es das Buch, wo ihr noch könnt, das vertiefen könnt. Und weiter ausführen, um mehr das eintauchen und mehr lernen, die Lüge abzulegen, überall, wo ihr steht, in das einsteigen, was es da Möglichkeiten gibt. Wir haben verschiedene Leiter angeschaut, Daniel, Josef, und haben gesehen, dass ein dienender Leiter eine der stärksten Einflussquellen in dieser Welt ist. Wir haben uns auch gefragt, ja gut, die Botschaft gab mich nicht da, ich bin kein Leiter. Denk mir noch schnell einmal. Aber spätestens, wenn du daheim Kind hast, leitest du deine Kinder. Leitest deine Familie, ob jetzt als Vater oder als Mutter, ist eine teilte Verantwortung. Spätestens, wenn du irgendwo mit irgendwelchen Leuten zusammen bist und das Wort ergreifst und sagst, ich hätte da noch etwas zu melden, fangst du an leiten. Ob das formell oder informell ist, spielt gar keine Rolle. Du bist sehr schnell und viel schneller, als man denkt, in einer Leitungsverantwortung. Wenn du Worship leitest davor, musst du noch nicht mal Leiter vom Team sein, aber du leitest Gemeinde im Worship rein. Wenn du mit ein paar zusammenhockst und sagst, lass uns doch beten für das und das, ergreifst du Initiativen und du leitest das Gebet. Also wir sind so schnell in irgendeiner Art von Verantwortung, wo wir einen Schritt vorangehen. Das ist Leidenschaft. Leidenschaft ist, ich gehe voran. Und wir haben gesehen, dass innerhalb von Leidenschaft es verschiedene Kräfte und verschiedene Bewegungen gibt, wo man hinkommen will. Es gibt auch viele Bücher darüber, oder, wo dann da ihre Weisheit kundtun. Aber wir haben immer gesehen, das grösste Vorbild hat Jesus selber gegeben, was ist gute Leidenschaft, indem er ein Handtuchli genommen hat und die Füsse gewaschen hat. Und müssen wir jetzt alle Fuss waschen gehen, das dürfen wir gerne machen. Ich hebe gerne an, gar kein Problem. Aber Jesus hat das Prinzip auch vermitteln. Und das Prinzip, das er auch vermitteln ist, zu dienen. Oder der die Füsse gewaschen hat, der Gast, wo damals heimgekommen sind, du bist ja mit den Sandalen im Staub rumgelaufen, die sind dann wirklich dreckig gewesen. Oder das ist die tiefste Arbeit, das ist Sklavenarbeit, das haben nur die Geringsten im Haus gemacht. Sicher nicht der Herr im Haus. Und jetzt kommt Jesus als der Sohn Gottes, als eigentlich der Herr über das ganze Universum, dem, wo alle Kraft wieder anvertraut werden, wenn er am Kreuz stirbt und aufersteht, geht an und sagt, es ist notwendig, dass ich euch die Füsse wasche. Dass ich euch dienen und dass ihr euch dienen lönt. Weil der Petrus hat dann gerade abwinken und sagt, ja, gar kein Fall, das kommt doch nicht in die Tüte, dass du mit Füssen wäschst. Dann gesagt, du kannst keinen Anteil an mir haben, wenn du das nicht zulässt. Also, zu dienen und sich dienen zu lassen, ist einer von den Grundwerten und von den Grundprinzipien vom Reich Gottes. Und das mit dieser selbstlosen Haltung, oder? Ich suche immer das Beste im anderen. Ich will ihn auflupfen, ich will ihn ehren. Es geht um Ehr geben. Das ist ja das, was Jesus gemacht hat. Er hat die Jünger geehrt mit seiner Handlung. Und er war sich nicht schade darum. Und das ist das Grundprinzip von Leiterschaft, wo wichtig ist, dass wir es verinnerlichen. Und ich habe lange Zeit immer gedacht, geht das überhaupt, dass man das in einer Geschäftswelt leben kann? Mit all dem, was da drum und dran und läuft und macht und tut und irgendwie. Und ich stelle je länger je mehr fest, dass alles, was ich denke, sind Gründe, warum es nicht geht, Lügen sind. Über Jahre habe ich festgestellt, dass man, je mehr man in genau das Prinzip hineinkommt, dass das erfolgreich ist. Weil zu stark noch ist auch die Geschäftswelt prägt davon, ein guter Chef, der gibt klare Ordnung und setzt die auch durch und mit allen Konsequenzen. Und in der Regel schafft man ja dann das, durch das, dass man entweder droht, wenn du nicht parierst, kündigt er, oder? Das ist eine Art von Schreckensherrschaft. Oder man macht es mit dem Zuckerbrot. Wenn du machst, was ich sage, gibt es einen Bonus. Oder? Und das ist das normale Prinzip, wie ein Grossteil von der Geschäftswelt funktioniert. Und wie sie auch heute merken, es geht je länger, je weniger. Weil viele von der neuen Generationen sagen, ich mache das nicht mehr mit. Und jetzt ist die Geschäftswelt herausgefordert, Leidenschaft neu zu entdecken. Und ich merke, das steht mir an. Man sucht Prinzipien. Ich habe zwei gute Bücher zu dem Thema gelesen, die 2017 geschrieben worden sind von jemandem, der scheinbar nicht gläubig ist. Und dann müssen sie sagen, ja, hey, normal, ist jetzt das ein christliches Buch oder ist jetzt das ein Leidenschaftsbuch aus dieser Welt? Und müssen sagen, okay, wir müssen wirklich da schauen, dass wir dranbleiben. Die sind da schon wieder einen Schritt weiter und sind am herausfinden, wie macht man das? Und entdecken christliche Prinzipien, die man lesen kann. Wie wirst du eben der Diener als Chef und trotzdem als Ziel kommen, etc., etc. Also da ist man voll dran. Und was ist das? Wer steckt hinter all dem? Auch hinter solchen Büchern sind die Ideen vom Geist Gottes und der braucht Gläubige und Ungläubige. Schon immer hat er das gemacht. Könnt ihr durch die ganze Kirchengeschichte schauen, haben wir schon einige Beispiele angeschaut. Er kommt zum Ziel. Er wird seine Pläne ausführen und er macht es mit Menschen. Und manchmal machen die Gläubigen mit, hoffentlich je länger je mehr. Und wenn sie nicht mitmachen, dann nimmt er sich halt Ungläubige in die Ideen rein. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. Er hat den Rettungsplan für Israel und Nationen vor der Hungersnot am Pharao in einem Traum gegeben. Naja, also kein weiterer Weg vom Evangelium gewesen wie der Pharao in der damaligen Zeit. Er hat sich auch selber als Gott angeschaut, als der Sonnengott über die ganze Welt, oder? Es war kein Sinn. Oder Nebukadnezar, oder König von Babel. Ich meine, der war ja auch schief in der Landschaft gewesen, wenn das überlebensgrosses Bild aufstellen lässt und sagst, immer wenn das Glöckchen läutet, müsst ihr anbeten. Aber auch der, oder, hat eine Schrift an der Wand gesehen und Gott hat angefangen zu ihm reden, oder, bis er zum Schluss sich irgendwann bekehrt hat. Und wir müssen uns lösen von so schrägen Vorstellungen, dass wir meinen, Gott sagt da, wählerisch. Er hat einen Rettungsplan und der geht weit über unser kleinkariertes Denken raus, das wir manchmal an den Tag legen. Das ist einfach wichtig zu verstehen. Also, wir haben Josef angeschaut, wir haben Daniel angeschaut, wir wollen uns heute Esther anschauen und einfach nochmal herausfinden, wie haben sie die geschafft, oder, zum Sauerteig werden im Reich von dieser Welt. Und gehen wir nochmal in die wunderbare Bibelstelle rein, Lukas 13, 20 bis 21. Jesus fuhr fort, womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Also, es ist schwierig gewesen, den Leuten klar zu machen, was das Reich Gottes ist, weil irgendwo haben sie das bis jetzt nicht gekannt. Das war etwas Neues gewesen. Und er hat viele Beispiele aus ihrem Leben genommen, um ihnen irgendwie verständlich zu machen, dass sie das greifen können. Um was geht es denn beim Reich Gottes überhaupt? Und er sagt, es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Also wir kennen das ja auch von den Hefen, oder? Nimmst einen Teig. Ich habe da mal geübt als junger Bub, weil ich daheim Brot backen und auch mit dieser Hefe geschafft und die sauber untergemischt, ist alles noch tipptopp gewesen. Aber irgendwie mit dem Teig nachher so warm zu behalten und nicht zu kalt, nicht zu warm, kein Durchzug, keine Ahnung was, oder? Habe ich irgendwie zu theoretisch versucht zu lösen. Auf jeden Fall ist das Ding einfach nicht so aufgegangen, wie es jetzt soll. Ein bisschen schon. Dann dachte ich, ja, nun, kann sie ja nicht futschüssen, dann nehme ich halt das Teil, jetzt tue sie in den Ofen rein, oder, backen. Hey, das hat sogar Brot gegeben. Aber das Brot, ich weiss nicht, da hättest du wahrscheinlich eine Kettensäge müssen nehmen, aber das hast du nicht aber angebracht. Das hat sich eher gelohnt zum Häuser bauen. Das war steinher gewesen, wie nur etwas. Also, der Effekt, den ich wählen kann, ist nicht passiert. Ist nicht passiert. Wie? Momol, ich hatte dann schon noch eine Erfolgsstory gehabt, aber das war das erste Mal gewesen. Eben ohne Anleitung von der Mutter, ich kann das auch, oder? Ist nicht ganz von Erfolg gekrönt gewesen. Also, der Sauerteig, den er da sich Gottes mit vergleicht, hat ja zwei Eigenschaften. Erstens einmal, die Menge, die du zuführst, ist klein. Es passiert eine Multiplikation und es passiert eine Transformation. Also die Hefe, die zum Beispiel in einem Hefeteig in den Teig rein tust, das Ziel ist ja, dass die Hefe sich durch den ganzen Teig verbreitet, also sich multipliziert und dabei oder die Lufteinschlüsse macht, die dann zu dem luftigen Brot führen. Also es ist eine Transformation. Es ist nicht mehr der gleiche Teig, wie bevor die Hefe nicht da ist, sondern es ist ein transformierter Teig. Und das ist das, was Jesus dem Gleichnis sagen will. Er sagt, hey, mit dem Reich Gottes, da seid ihr drin und ihr tut das, was in euch ist, multipliziert. Das fängt an, auf andere abfärben. Das, was in euch ist, färbt auf andere ab. Und jetzt passiert eine Transformation, sodass nachher das, was da ist, nicht mehr ganz gleich ist, wie es vorher war. Es ist nicht mehr ganz gleich. Das ist das, was passiert. Und das ist das Reich Gottes. Und das kannst du machen, egal wo du bist. Das kannst du nachher tun in der Cafeteria, kannst du Welt leben oder du kannst transformiert das Reich Gottes leben. Geht beides. Lange ein kleines Gespräch. Du kannst einem Gespräch sein und nichts sagen, auch da damit schaffst du Atmosphäre. Egal, mit deinem ganzen Leben, wo immer du bist, du schaffst Atmosphäre. Etwas verändert sich. Und das ist die Fähigkeit, die Gott gibt und es passiert Multiplikation. Die Frage ist, glaube ich das und lebe ich entsprechend? Oder sage ich, sehe ich nicht so. Das ist eine Entscheidung. Aber du kannst so leben, dass du sagst, egal was ich mache, es wird Multiplikation und es wird Transformation passieren von dem, was in mir ist. Darum sagt Paulus, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Damit meint er nichts anderes, als der Raum, den er in meinem Leben einnimmt, nimmt zu, sodass immer mehr von dem auch rausgeht. Okay. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt, wenn wir zurückgehen ins Buch Esther, lohnt sich sehr zu lesen. Ich kann hoffentlich heute ein bisschen lustig machen. Die Esther, die ist aus einem einzigen Grund Königin geworden. Wegen ihrer Schönheit. Und das zeigt einmal mehr, und das werden wir auch sehen, dass alles, was wir haben, kann Gott brauchen. Auch Schönheit. Ist nichts Schlechtes dabei, schön zu sein. Manchmal meint man, man müsse sich dafür schämen, oder? Aber jedes Mal, wenn ich am Morgen in den Spiegel schaue, sehe ich einen wunderschönen Mann. Das tut mir gut. Genau. Sehen vielleicht nicht alle gleich, aber das macht nichts. Ich sehe immer noch das. Und das ist das Wichtige daran. Okay, sie ist also Königin geworden und jetzt, ja, sie ist nicht Königin geworden vom König von Israel. Sie ist Königin geworden vom König Ahasveros oder auch Xerxes der Erste genannt. Ja, und der ist König gewesen im Persischen Reich, hat den violetten Kreis gemacht, Susa. Burg Susa, dort hat er, von dort aus hat er regiert. Also, das war auch die Stadt, wo, Esther gewohnt hat. Und ihr seht, das ist doch ein ganzes Stück weg von Israel. Also, die Israeliten sind dort eigentlich im Exil gewesen. Nicht an dem Ort, wo sie daheim sind. Sie waren im Ausland gewesen, unter Fremdherrschaft, verschleppt worden. Und die sind dort draussen gewesen, oder? Also in einem Reich, das damals doch einen rechten Teil von der damaligen Welt eingenommen hat. Und war ein gottloser Herrscher gewesen. Er hat auch für gewisse Gerechtigkeitsstandards geschaffen, aber er hat Gott selber nicht gekannt. Also, der hat da von Indien bis in Kusch und bis in die Türkei über, hat er geherrscht, etwa 500 vor Christus. Da haben wir noch ein bisschen Geschichte bekommen. Und jetzt, wenn wir ein bisschen die Umstände anschauen, wie sie Königin geworden ist, Esther Kapitel 2, 7, 15 und 17. Den Rest dürft ihr gerne daheim lesen. Esther selber war weise. Also, die Eltern waren da und sie ist eigentlich betreut worden von Mordechai, das war ihr Onkel. Und da, wenn, und er wird eben von Mordechai geredet. Also, und Mordechai war Vormund von Hadassa, das ist Esther. Der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Also zwei Arten von Schönheit werden da erwähnt. Schöner Gestalt ist wahrscheinlich die Figur gemeint. Und schönem Aussehen ist wahrscheinlich einfach die Haare und keine Ahnung, die Augen, das Gesicht, was halt so dazugehört. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen und sie als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abihails, des Onkels Mordechais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was der königliche Eunuch Hegai, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. Also, was ist da passiert? Da hat eine grosse Ausschreibung gegeben, weil die Königin damals vom Xerxes, die hätte bei einem Fest erscheinen, die hat keine Lust gehabt. Dann hat sie gefunden, das geht überhaupt nicht, die setzt sich ab, hol mir eine neue Königin. Hat grosse Ausschreibung gemacht im Land, da sind alle Schönen, haben sich da gemeldet, haben können antreten und dann hat es da so Gespräche gegeben, oder? Und in diesen Gesprächen hat dann der Xerxes gesagt, du bist es, oder? Das war so der Prozess gewesen. Und das Interessante ist, da versucht man sich ja wirklich möglichst so gut darzustellen. Hat jeder so eine Chance. Und Tester, oder, hat jetzt gesagt, ich verlange nichts zusätzlich, ich mache jetzt das einfach, wie es ist. Sag mir, wie es geht und ich bin dabei. Und damit hat sie viel Gunst in den Augen von allen gesammelt, die sie gesehen haben, die das mit erlebt haben. Also es ist nicht nur eine äußere Schönheit bei ihr da gewesen, es ist auch eine innere Schönheit da gewesen. Also die Art, wie sie sich reingegeben hat, wie sie wahrscheinlich auftreten ist, wie sie geredet hat. Da ist ja auch noch eine andere Art von Schönheit gewesen. Man würde es häufig so als Armut bezeichnen. Da gibt es ja auch noch andere Wörter, die ein bisschen gebräuchlicher sind. Okay, und dann im letzten Vers, den ich da rausgepickt habe. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm, mehr als all die anderen Jungfrauen, und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Das war die Vorgängerin. Also, müsst ihr mal die spezielle Situation vorstellen, oder? Das Volk ist im Exil. Der Mordechai ist ihr Onkel oder Stiefvater oder Vormund oder weiss ich, wie man das bezeichnen will. Also einfach irgendwo ein Verwandter, der sich ihr angenommen hat. Und jetzt entsteht der Wettbewerb. Und er kommt auf die Idee und sagt, hey, ich glaube, du solltest dich da an diesem Wettbewerb beteiligen. Das war ja kein Zwang gewesen. Und sie hat gesagt, ja, okay, auf dein Wort, ich mach da mit. Eine spezielle Situation. Und zum Schluss führt das da dazu, dass sie Königin wird. Okay. Also, das Lässige da dabei finde ich einfach, dass Gott hat ja gewusst, was für Probleme das kommen werden, was sie ja da noch nicht gewusst haben, oder? Und hat gesagt, okay, ich erwähle mir eine Frau und ihre Schönheit und ihre Armut, oder? All die Eigenschaften, die man jetzt noch nicht würde, das besonders geistlich anstellen, vielleicht ausser die Armut, und redet mit denen das ganze Volk Israel. Das war sein Plan. Sie hat in diesem Plan können mitmachen. Sie hätte ja können sagen, nein, ich bin nicht interessiert an einem Wettbewerb, lass mich in Ruhe. Ich will mir meinen Mann von der Zukunft anders auswählen als in einem Wettbewerb mit x anderen Frauen. Ja, das ist vielleicht nicht die erste Wahl von jeder Frau, über so einen Wettbewerb Königin zu werden. Und das Motiv ist vielleicht auch unterschiedlich. Du sagst vielleicht, ja, vielleicht kann ich das irgendwie dann mal brauchen, ist zu meinem Vorteil oder keine Ahnung was. Aber sie stellt sich da zur Verfügung und macht das auf eine ganz schlichte Art. Finde ich sehr speziell. Okay. Der König hat also unter den schönsten Frauen können auswählen. Und wenn sie nur schön gewesen wäre, hätte das vielleicht nicht gelangt. Aber er hat gerade vom ersten Augenblick gehabt, mit in dem Wettbewerb gewusst, das ist die Frau, die ich will. Also muss sie nebst ihrer äußeren Schönheit irgendwie noch eine andere Botschaft überbracht haben, die ihn irgendwie angesprochen hat und sie rausgeklopft hat aus der Menge von dem ganzen Resten. Es ist eine Freude zu sehen, mit welcher Weisheit die Helden der Bibel ihre irdischen Vorteile zu nutzen gewusst haben. Wir würden ja so Sachen dann meistens als zu wenig geistlich anschauen. Aber die Bibel lebt etwas ganz anderes vor. Alles, was Gott dir gegeben hat, sei es Schönheit, sei es Anmut, sei es ein Pass, egal was, all das kann er brauchen, um seine Pläne auszuführen. Und wir wollen dazu noch mal ein anderes Beispiel lesen, um das noch ein bisschen illustrieren. Der Paulus, oder, der hat ja wirklich viel Wunder erlebt. Alles Mögliche, oder? Schweißtücher und etc., etc. Es sind so viele Sachen passiert. 1000 Sachen. Aber was hat ihn zum Schluss gerettet wo er gefangen genommen worden ist. Also er hat ja verschiedene Gefangenschaften erlebt und jedes Mal eine andere Story, wie er gerettet worden ist. Aber ich picke jetzt mal eine Story raus aus der Apostelgeschichte 16, 37 bis 40. Da wandte sich Paulus an die Gerichtsdiener und sagte: Erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben. Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Die Gerichtsdiener erstatteten den Prätoren Meldung und berichteten ihnen, was Paulus gesagt hatte. Als die Prätoren hörten, dass es sich bei diesen Männern um römische Bürger handelte, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie begaben sich persönlich zu ihnen und entschuldigten sich für das, was geschehen war. Daraufhin führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Wieder in Freiheit gingen Paulus und Silas zu Lydia, wo sie sich mit den Geschwistern trafen und ihnen Mut machten. Danach verließen sie die Stadt. Also es gibt noch eine zweite Story in Apostelgeschichte 22:25, da macht er das auch nochmal so. Ein römischer Bürger, der Paulus, oder? Und einer von den Offizieren hat dann auch mal gesagt: Was, du bist römischer Bürger? Mich hat das eine Riesenstange Geld gekostet. Da hat der Paulus gesagt: Mich nicht, ich bin von Geburt weg. Also hat sein römisches Geburtsrecht voll in die Waagschale geworfen. Voll. Einfach genutzt, oder? Um sich Privilegien zu holen. Mehr Freiheit zu haben, zu können predigen, ohne dass er eingesperrt wird. Weil die Römer ein Sonderverfahren kann, die nicht behandeln wie jeden anderen. Und das zeigt mir einfach, der Paulus hat viel Weisheit gehabt. Wenn er mit all dem, was Gott ihm anvertraut hat, einfach umgeht und sich Vorteile verschafft, wo das notwendig ist. Ohne sich irgendwelche anderen Gedanken darum zu machen. Also, natürliche Hilfsmittel einzusetzen, ist nicht ungeistlich. Das ist einmal das erste wichtige Prinzip. Es ist sogar der beste Beweis für geistliches Verhalten, weil wir so anfangen, die beiden Bereiche vom Himmel und das, was wir hier auf der Erde haben, miteinander zu verbinden. Weil, wenn unser Ziel wäre, im Himmel zu leben, würden wir alle nach der Bekehrung entrückt werden. Aber das Ziel ist immer noch, wie im Garten Eden, dass das, was wir im Himmel sehen und erleben, das, was an Garten gepflanzt ist in unserem Herzen, dass sich das um uns herum ausbreitet. Da, wo ich stehe. Dass das zunimmt und die ganze Erde bedeckt, ist immer noch das Ziel. Das ist immer noch das Ziel. Die einen sagen dann, ja, aber meine Endzeitlehre ist eine andere, Matthäus 25, und es wird alles den Bach runtergehen, es geht alles kaputt, und man wartet jetzt noch, bis es kommt, und dann werden wir entrückt, und Gottlob ist dann alles vorbei. Aber das ist nicht die Art von Endzeitlehre, die wir hier in Martus verkündigen wollen. Sondern eins, was man da dabei einfach auslässt, ist, dass die Bibel sagt, die Braut wird vollständig wiederhergestellt sein, bevor Jesus wiederkommt. Okay, aber wie will denn die Braut vollständig wiederhergestellt sein, wenn rundum alles den Bach runtergeht? Weil das ist nicht meine Vorstellung von dem, was Jesus gesagt hat. Dass es viel Schwierigkeiten wird geben, ja, das sagt Matthäus 25 ganz offensichtlich. Aber wie viel grösser muss die Salbung sein, wenn der Feind so Gas gibt, um irgendwie gegenzuheben? Und ich denke, das muss unsere Endzeitlehre sein. Ja, es gibt viele Probleme, es gibt viele Schwierigkeiten, es gibt schlimme Sachen, Krieg nehmen zu und so weiter und so weiter. Das ist alles wahr. Aber wie viel mehr nimmt die Salbung zu und Durchbrüche, oder, bei der Wiederherstellung vom Reich Gottes auf dieser Erde? Wie viel mehr haben wir die Chance, oder, Frieden zu stiften dort, wo Krieg kommt, Wiederherstellung zu bringen dort, wo es Verletzte und Tote gegeben hat? Das sind alles Chancen für uns, zum Dreigehen und zeigen, wie Gott das Minus in ein Plus verwandelt. Egal was es ist. Es gibt keine negative Endzeitlehre. Es gibt nur eine falsche Sicht darüber. Okay. Also, es geht darum, die beiden Welten zusammenzubringen und den Himmel ausbreiten auf der Erde und da dabei zu zeigen, was für mächtige Instrumente von der Transformation Gott uns anvertraut hat. Die Esther war herausgefordert, ihre Gunst einzusetzen und ihre natürliche Schönheit und hat dann ja in einer mega spannenden Geschichte, die ihr noch selber lesen könnt, es geschafft, die üblen Pläne von ein paar ehrgeizigen Regierungsbeamten zu wenden, so dass Israel nicht vernichtet worden ist. Das ist ein riesen Rettungsplan, der nachher in Kraft getreten ist. Und das hat sie ja wirklich, sie ist dann gefordert worden, bis an die Grenzen von dem, was möglich ist, weil sie hat ja müssen Fürsprache halten beim König Xerxes. Und zum Xerxes hast du nicht einfach an die Tür klopfen und sagen, ich will gerne mit dir schwätzen. Der einzige Weg für die Königin war, wenn er auf die Idee kommt, ich frage sie, ob sie mir vielleicht etwas sagen will. Okay. Wenn du das nicht gemacht hast, sondern ungefragt auftaucht bist, dann ist normalerweise auch das mit sofortiger Todesfolge geendet. Dann bist du tot geworden. Nicht auf dem Band, sondern tot. Dann ist wirklich vorbei gewesen. Und sie hat das am Mordechai gesagt und gesagt, hey, wenn ich jetzt da muss den Plan wenden, dann spiele ich mit meinem Leben. Und da gibt's eine ganz bekannte Bibelstelle, die da immer zitiert wird in dem Zusammenhang, Esther 4,14 und 4,16. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, sagt der Mordechai zu ihr, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Das zeigt einmal sein Glauben. Oder? Er hat gesagt, also wenn es du nicht machst, dann wird Gott auf eine andere Art das Wunder tun, weil Gottes Hand wird über uns sein. Aber du hast im Moment das Privileg, um Teil von dem Plan zu sein. Ist doch gewaltig. Jetzt musst du einen Entscheid fällen. Bin ich Teil vom Plan sein? Oder sage ich, nein, lass das ein anderer machen. Immer wieder Entscheidungen, die wir fällen dürfen. Okay. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Und dann kommt der Esther ihre sagenhafte Antwort. Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang. Also für all die, die denken, Fasten ist irgendwie nicht Teil von unserem Leben, das ist es durchaus. Nacht und Tag sind sie da im Gebeten im Fasten gewesen. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Ich weiß nicht, ob die alle wiedergeboren gewesen sind und bekehrt und keine Ahnung was, aber sie ist halt Königin gewesen, hat sie gesagt, ihr fastet jetzt mit. Und so dann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Ein riesiger Mut. Und wenn ihr den Plan seht, wie sie wirklich mit riesigem Geschick und riesiger Weisheit das ganze Blatt gewendet hat, die Intrigen von ein paar Regierungsbeamten oder von einem Minus in ein Plus gewendet hat, das ist unbeschreiblich. Also leset das einmal, das ist die Weisheit, die vom Himmel kommt. Unbeschreiblich, was dort passiert ist. So eine mutige Frau, die wirklich ihr Leben nicht geschücht hat, alles in die Waagschale gesetzt hat und zur Retterin von Israel geworden ist, von dieser riesigen Gefahr, die da über dem Volk war. Unerhört mutig. So gewaltig. Gott hat das so geehrt, das ganze Buch ihr gewidmet ist in der Bibel. Einer Geschichte. Einer Lebensgeschichte. So wichtig sind Gott unsere Geschichten. Deine, meine Geschichte ist Gott wichtig. Also das ist schon gewaltig, was da passiert ist. Auch wir brauchen Mut und Kühnheit, um innerhalb des Systems dieser Welt, und sei das im Kindergarten, in der Schule oder in der Nachbarschaft oder im Geschäft, wo auch immer, wir brauchen Mut und Kühnheit, innerhalb des Systems dieser Welt zu dienen und Multiplikation und Transformation auszulösen. Und darum brauchen wir auch das Andockziehen am Himmel. Weder der Josef, noch der Daniel, noch der Esther sind Staatschef von ihren Nationen gewesen. Kein einziger. Es war kein Chef gewesen. Sie sind alle im besten Fall ein Nummer 2 gewesen. Und alle haben Geschichte geschrieben. Alle haben Geschichte geschrieben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, oder? Weil, ja, gerade in der Geschäftswelt werden wir oft mit dem Denken konfrontiert, oder? Ich muss so lange Karriereleiter raufgehen, bis man keinen mehr im Weg steht, wo man reinschnurrt. Dann muss man sich nicht mehr mit diesen schwierigen Menschen auseinandersetzen, oder? Wo immer anders wollen, als wir wollen, oder? Und ich sage am dann auch meinen Kollegen im Geschäft, wenn wir Leute darstellen, ziehen, wir riefen Arbeiter und es kamen Menschen. Die bringen ihre Geschichte mit. Auch wenn wir eigentlich nur ihre Arbeitsfähigkeiten einstellen wollen, kommen die mit ihrer ganzen Lebensgeschichte und schleppen die auch noch in die Firma rein und wir müssen uns mit der auseinandersetzen. Und am liebsten würden wir das nicht, oder? Wenn man sagt, dem so schön Geschäft und Privat zu trennen. Dann sage ich immer, ich würde schizophren werden, wenn ich das würde leben. Ich kann doch das nicht trennen. Das ist, ich bin ich. An beiden Orten muss ich ja die ganze Zeit einmal schauspielern. Also kommt da die ganze Lebensgeschichte rein von diesen Menschen und die will gelöst werden. Also du musst Konflikte zwischen den Leuten reden, du musst Sachen schlichten, wo zwei einander gegenüber sitzen und sich E-Mails schreiben, statt miteinander zu schwätzen. Also Sachen passieren im Alltag, in der Geschäftswelt. Überall Chancen für Transformation, für Multiplikation vom Reich Gottes. Überall braucht es Weisheit und Ideen, wie löst man das? Wie bringt man Frieden dort rein? Wie bringt man die Leute zur Kooperation, zur Zusammenarbeit? Das heisst noch nicht, dass sie sich gerade bekehren. Aber Gott hat uns so viel Weisheit, so viele Instrumente gegeben, so viele Ideen, wie löst man so etwas? Wie macht man das? Direkt vom Himmel braucht man Ideen. Und das gibt so viele gute Zeiten, die man dann haben kann, wenn man herausfindet, wie Gott das lösen will. Also egal, wo du bist, es braucht Lösungen. Und es braucht eine Lösung, wenn du meinst, ich bin ja nur die Nummer zwei, was soll ich schon machen? Streb nicht nach dem, nach höheren Positionen, sondern nutze Gelegenheiten, die du hast. Ob kleiner Chef, mittlerer Chef, grosser Chef, Unterchef, Sous-Chef, keine Ahnung was für ein Chef, oder der Chef, wo man nicht weiss, dass er Chef ist, der Mann im Hintergrund, der Stabschef. Nutze deine Position, egal was es ist. Der Paulus hat gesagt, ich bin gefangen, ich bin reich, ich bin arm, ich bin allem möglich, aber ich habe immer Transformation und Multiplikation gebracht. Überall, wo ich bin. Egal, was es ist. Ich habe einen Job im Geschäft, ich bin in allen möglichen Rollen unterwegs. Ich bin eigentlich in der Geschäftsleitung, aber größtenteils arbeite ich ein Projekt mit, dann arbeite ich unter einem Projektleiter. Das ist manchmal für die Leute ganz schwierig, oder? Weil sie jetzt nicht mehr, welchen Hut hat er jetzt? Hat er jetzt den Geschäftsleitungshut, den Projektleitungshut, den Mitarbeiterhut? Und ich wechsle die Hüte schneller, als die Leute schauen können. Und das gibt immer ganz spannende Situationen. Und sie merken dann auch, dass es gar nicht darum geht, welchen Stand habe ich, sondern kann ich einfach das einbringen, was jetzt gerade in der Situation hilft. Und ich liebe das. Ich finde das so etwas Lässiges. Weil es eben die Leute auch unglaublich ins Rotieren bringt. Am letzten auch habe ich gesagt, ja, aber jetzt hast doch du dir gesagt, dass du da Mitarbeiter von mir brauchst. Habe ich alles umpriorisiert, oder? Und habe gesagt, ja, aber welchen Hut habe ich angehabt? Sagt ja, der Projektleiter. Ich sagte, ja, das Projektleiter interessiert mich nur mein Projekt. Was interessiert mich das Unternehmen? Dann will ich mein Projekt zum Erfolg bringen. Ja, aber. Er hat gesagt, ja, hättest du müssen eskalieren. Aber wenn du doch. Dann hat gesagt, ja, dann hätten wir miteinander wieder eine Lösung gefunden. Also, ich denke, das ist auch das, was Umdenken auch in der Geschäftswelt gibt. Kann ich gerade jetzt in der Situation etwas beisteuern, ob ich jetzt da oder da bin? Und ich denke, das ist das Denken, das wir auch trainieren müssen, wo wir sehen, dass es so viele Leute in der Bibel auch vorgelebt haben. Also, viele denken oft, man müsse zuerst Boss werden, Chef werden, um Einfluss zu haben. Und das ist nicht wahr, weil dann ist eine Motivation da von Wunsch nach Kontrolle und Macht. Und das ist nicht das, was Gott will. Er will nicht, dass wir mit Manipulation und Kontrolle Menschen kontrollieren. Er hat einen riesen Preis gezahlt, um Menschen in die Freiheit zu führen, nicht, dass wir dann hingehen und sie wieder kontrollieren. Das ist nicht das Ziel. Ist nicht das Ziel, sondern es ist die dienende Haltung, die das überall ausgemacht hat bei allen. Genau. Ich möchte jetzt die Band dafür bitten, dass wir vielleicht noch sie sich parat machen für das Vertiefungslied, das wir nachher werden haben. Wir werden dann anschließend das Vertiefungslied auch noch das prophetische Gebet und das Gebet anbieten und auch einen Aufruf wahrscheinlich noch machen. Mir geht es darum, dass wir einfach das Bild uns noch mal vor Augen führen, die sieben Berge vom kulturellen Einfluss, oder? Egal in welchem Bereich, dass du unterwegs bist. Wichtig ist, trenn nicht zwischen geistlicher Sonntagmorgen und weltliche 5 Tage oder 7 Tage Woche, 6 Tage Woche oder was auch immer. Sondern schaut, egal wo ihr steht, egal ob ihr in leitender Position seid oder nicht, egal ob ihr Stab seid, ihr habt Einfluss. Warum habt ihr Einfluss? Weil euer Papa im Himmel König über das Universum ist. Das ist der Grund. Und dann ist alles möglich. Weil das ist das, was Jesus gesagt hat. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Und wichtig ist, dass wir anfangen zu leben in einem Bewusstsein, wo ihr sagt, hey, alles, was ich anlange, wird zu Gold. Warum? Weil der Papa im Himmel durch den Heiligen Geist in mir wohnt. Alles, was ich anlange, wird gelingen, wird funktionieren, wird zum Besten sein. Ich bin fähig, Situationen zu lösen. Ich bin fähig, Frieden zu stiften. Wir haben es in der Geschäftswelt auch erlebt, sind ein Bereichsleiter, oder? Aus der Geschäftsleitung plus ein Gruppenleiter sind gekommen und gesagt, du musst uns helfen. Und gesagt, ja, was ist ein neues Problem? Hat er gesagt, ja, wir haben einen müssen künden und der ist ausgerastet. Und dann habe ich gesagt, und jetzt? Und er hat gesagt, ja, er sitzt jetzt an seinem Arbeitsplatz, oder? Der Schrank hat eine Delle. Und uns hat er weggeschupft. Und dann hat er gesagt, und jetzt kommen wir zu mir wegen. Wir glauben, du kannst das lösen. Er hat gesagt, so, super. Gebt mir eine Minute Zeit, um mich zu sortieren, oder? Und dann hat er gesagt, okay, wir warten im Gang, aber wir gehen nicht mehr zurück zu dem. Ich dachte, wow, okay. Da bin ich angekommen und gesagt, Gott, ich brauche jetzt gerade, und zwar jetzt gerade, eine Idee. Ich habe keine Ahnung. Aber bin dort hingegangen und habe gesagt, hey, wie geht's dir? Dann hat er gesagt, mir geht's beschissen. Ich sagte, okay, wenn wir darüber reden. Er hat gesagt, ja, mit dir rede ich darüber. Ich sagte, gut, dann lass uns hinsitzen. Dann habe ich mit dem geredet, oder? Und zum Schluss hat er sein Zeug zusammengepackt und gesagt, hey, ich glaube, jetzt ist eine schwierige Situation, aber pack dein Zeug zusammen, nimm alles mit und schau das als den letzten Arbeitstag an. Oder? Ich wollte ja dann müssen eigentlich seines Weges geleiten, oder? Und habe nachher noch ein paar Gespräche mit ihm gehabt, aber auch da, du kommst in Situationen, die suchst du dir nicht aus. Und jetzt ist die Frage, was machst du? Weil ich habe keine Lösung. Ich habe nicht gewusst, wie man so etwas löst. Aber ich habe gesagt, Gott, du weißt, wie man das macht. Jetzt musst du einfach online alles liefern, was ich brauche. Und dann geht's. Und dann plötzlich kommst du einen Ruf über mit so etwas. Oder? Und ich denke, das ist das, was Gott mit uns machen will. Das kannst du auch. Warum? Weil du einen Papa im Himmel hast, der regiert. Amen.